The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 20. November.
Jetzt bereitet sich die SPD auf Wahlen vor und es werden Dinge diskutiert, die dazugehören. Aber ich sage auch ganz klar, die SPD und auch ich wollen die nächste Wahl gemeinsam gewinnen. Und da werden wir uns unterhaken und das miteinander auch hinkriegen.
Das sagte Olaf Scholz am Dienstagabend in einem Interview mit den Kollegen der Welt am Rande des G20-Treffens in Rio de Janeiro. Kurz nachdem Scholz diese Worte sprach, begann 9.800 Kilometer entfernt eine Schaltkonferenz des SPD-Parteivorstands. Denn unter den Genossen mehren sich die Stimmen derer, die nicht mehr glauben, dass die Bundestagswahl mit einem Kanzlerkandidaten Scholz noch hinzukriegen ist. Die Prämissen für einen erfolgreichen Wahlkampf, die hat Scholz selbst definiert. Nun muss er sich an ihnen messen lassen. Geschlossenheit ist eine solche Prämisse, wie er immer wieder betont hat, unter anderem auf dem Bundesparteitag der SPD im vergangenen Jahr.
Wir sind 2 Jahre vor der letzten Bundestagswahl gestartet, aus einer ganz, ganz schwierigen Situation für die Sozialdemokratische Partei. Und wir haben vieles unternommen, um dann erfolgreich zu sein bei der Bundestagswahl, einen Erfolg zu erreichen, den uns niemand die 2 Jahre vorher zugetraut hatte. Aber wir haben es geschafft. Und eine der Grundlagen für diesen Erfolg, das ist die Geschlossenheit, die die Sozialdemokratische Partei seit dem Parteitag 2 Jahre vor der Wahl gezeigt hat.
Auch jetzt ist die SPD in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Mit der Geschlossenheit aber ist es vorbei. Zumindest was die Kanzlerkandidatenfrage angeht. Die Zweifel an Scholz haben sich in der Partei zu einer Welle der Ablehnung aufgebaut. Sie ist aus den Unterbezirken und Kreisverbänden bis in die Bundestagsfraktion geschwappt und rast nun auf das Willy-Brandt-Haus zu. Ihre Wucht hat diese Welle durch eine Erklärung der Bundestagsabgeordneten Wiebke Esther und Dirk Wiese bekommen. Sie sind nicht nur die Vorsitzenden der einflussreichen NRW-Landesgruppe, die in der SPD-Bundestagsfraktion ein Viertel der Parlamentarier ausmacht, sondern in dem Duo sind sowohl der linke als auch der rechte Parteiflügel vereint. In der Erklärung von Esther und Wiese heißt es, im Zentrum stehe jetzt die Frage, was die beste Aufstellung für die Bundestagswahl sei. Dabei, Zitat, hören wir viel Zuspruch für Boris Pistorius. Die Worte über Scholz hingegen klingen wie ein politischer Nachruf. Mit einigem Abstand werden seine Arbeit und seine Entscheidungen für unser Land mit Sicherheit weitaus positiver beurteilt werden. In dieser Erklärung ist die Gegenwart des Kanzlers bereits Vergangenheit, während der sich an eine Zukunft klammert, die auf Vergangenem fußt.
Ich glaube, Sie werden sich hoffentlich nicht wundern, aber Sie werden erneut erleben, dass die SPD als Laden geschlossen steht.
So Scholz im Interview mit Welt. Auch wenn der SPD-Parteivorstand ihn nominiert, der nötige Rückhalt in der Basis, der lässt sich nicht per Vorstandsbeschluss verordnen. Scholz muss also einen erheblichen Teil der eigenen Leute überzeugen, damit die dann als Wahlkämpfer vor Ort wiederum die Bürger überzeugen, in einem Wahlkampf, der nur wenige Wochen Zeit dazu gibt. Das ist ziemlich viel Überzeugungsleistung für einen Mann, dem es als Kanzler ganz offensichtlich an Überzeugungskraft gemangelt hat. Ein Sozialdemokrat, der als Kanzler in seiner Partei ebenfalls umstritten war, war Gerhard Schröder. Seine Agenda-Politik stieß im Land und bei den Genossen auf Widerstand. Die SPD verlor Landtagswahl um Landtagswahl und auch Schröder stellte die Vertrauensfrage und es gab vorgezogene Neuwahlen. Auf den Altkanzler rekurriert nun der Jetzt-Kanzler Scholz, zuletzt in der Sendung von Karin Mioska.
Nehmen wir mal das Beispiel 2005. Mhm. Zur großen Überraschung hat der damals noch viel größere Vorsprung der Union damals nicht gehalten und beinahe wäre Gerd Schröder erneut gewählt worden. Die Demokratie ist nämlich so, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden und das finde ich richtig gut.
Nur Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Schröder und Scholz. Mit Schröder stand für die Bürger eine Politik zur Abstimmung, die sich eine Reform getraut hat, und zwar mit allen Härten, um das Land aus seiner wirtschaftlichen Misere zu holen. Scholz hingegen hat nur eine Politik des Konjunktivs im Angebot. Was er für Rente, Mindestlohn, Strompreise, Wirtschaftsaufschwung tun würde. Ein Kanzlerkandidat also, der das verspricht, was er als Kanzler nicht hinbekommen hat. Am heutigen Morgen kehrt Olaf Scholz aus Rio nach Berlin zurück. In den kommenden Tagen werden dann die Gremien über die Kanzlerkandidatur entscheiden. Stand heute zugunsten von Scholz, sollte der nicht doch noch überraschend zurückziehen. Von oben mag die SPD entschlossene Geschlossenheit demonstrieren und so versuchen, die Risse in der Partei zuzuschütten. Doch der Zweifel hat Flügel. Ist er einmal ausgesprochen, lässt er sich nicht wieder einfangen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview CDU-Politiker Thorsten Frei erklärt, warum das Bürgergeld abgeschafft gehört.
Nach einer bestimmten Zeit der Arbeitslosigkeit ist grundsätzlich jede Arbeit zumutbar und jede Arbeit ehrbarer als nicht zu arbeiten.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über Ärger bei Google. Außerdem hören wir von einem legendären Walfisch, der Geschichte schrieb, und von einer legendären Frau, die ihre Geschichte aufgeschrieben hat.
Für uns ist Schwarz-Grün keine Option, ich will das ausdrücklich sagen. Wir bleiben auch dabei. Es gibt dafür übrigens weder eine Mehrheit in der Bevölkerung, zeigen alle Umfragen, noch eine Mehrheit im Bundesrat. Es würde sowieso nicht funktionieren. Und wir glauben, dass es viele Wählerinnen und Wähler auch eher abschrecken würde. Deswegen, wir sind keine grünen Fresser, aber wir sind auch keine grünen Fans. Und deswegen bleiben wir dabei. Die Grünen sollten auf die Opposition kommen, Oppositionsbank kommen.
Klare Worte von Markus Söder. Eine schwarz-grüne Regierung wird es nicht geben. Eine Meinung, die nicht nur in Bayern vorherrscht. Auch in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU zweifeln viele an einer Koalition mit den Grünen. Thorsten Frei zum Beispiel. Seit 2021 ist er als erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag tätig. Und er gehört zum engeren Zirkel des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Mit Thorsten Frei habe ich über die bevorstehende Bundestagswahl, große Koalitionen und noch größere Widersprüche geredet. Unser Gespräch hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Frei.
Schönen guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Frei, Sie sind seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Das heißt, regieren kennen Sie bisher nur in großen Koalitionen. Was war denn positiv an einer GroKo, die ja als Modell für die nächste Regierung von ihrer Schwesterpartei CSU favorisiert wird?
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich als Modell taugt, aber Tatsache ist ja, dass man mit Wahlergebnissen umgehen muss, so wie sie sind. Und wenn ich mich zurückerinnere, dann muss man ganz eindeutig sagen, dass die 8 Jahre GroKo, die ich erlebt habe im Bundestag, dass die nicht identisch waren, sondern dass die ersten 4 Jahre aus meiner Sicht deutlich besser waren als die zweiten 4 Jahre. Und es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man irgendwann den Vorrat an Gemeinsamkeiten aufgebraucht hat. Und das hat man zum Ende der letzten GroKo gesehen.
Warum glauben Sie denn, dass es jetzt Gemeinsamkeiten in der Zukunft mit einer SPD geben könnte? Also Bürgergeld, Asylpolitik, Schuldenbremse, Rente. Da steht die SPD ja wirklich konträr zu dem, was die CDU und die CSU möchten. Also warum glauben Sie, eine Koalition mit der SPD wäre da einfacher als mit den Grünen?
Absolut. Also die Probleme, die verkenne ich nicht. Ich weiß aus Erfahrung, dass man gerade in Fragen der Sicherheitspolitik mit der SPD häufig besser zusammenarbeiten kann als mit den anderen Bundestagsparteien. Aber Sie sprechen völlig zu Recht an, egal ob es die Haushalts- und Finanzpolitik ist, die Steuerpolitik, auch die Wirtschafts- und Energiepolitik. Da gibt es natürlich große Differenzen. Und deswegen mache ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht allzu viel Gedanken über die Positionierung anderer Parteien, sondern wir haben uns vorgenommen, einen Wahlkampf zu führen, der sich besonders auf unsere Ideen und Vorstellungen, wie es in Deutschland besser laufen könnte, konzentriert. Und die Frage von möglichen Koalitionen ist eine Frage, die wir nach dem Wahltag klären müssen.
Da haben Sie recht, ein Wahlkampf mit eigenen Ideen ist immer, glaube ich, der überzeugendste Wahlkampf. Trotzdem muss man nachher diese Ideen umsetzen. Und es ist ja nicht so, dass in Ihrer Partei nicht über künftige Koalitionen gesprochen wird. Also Aussagen wie mit diesen Grünen nicht machen ja eine Präferenz zur SPD auf. Also warum nicht mit diesen Grünen? Warum glauben Sie, es geht mit denen nicht?
Ja, also wenn ich mir die einzelnen Politikbereiche anschaue, dann muss man sagen, ich kann eine gewisse Übereinstimmung mit den Grünen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik erkennen, jedenfalls was die Ansätze anbelangt. Ich sehe allerdings ganz große Differenzen im Bereich der Wirtschafts- und Energiepolitik, wo eben gerade der Wirtschaftsminister Habeck mit seiner Politik und seinem Gebäudeenergiegesetz verantwortlich ist für das Tohuwabohu, das in der Energiepolitik angerichtet wurde, mit dem Resultat, dass wir mit die höchsten Strom- und Energiepreise der Welt haben. Oder denken Sie etwa an die Migrationspolitik. Auch da brauchen wir, ähnlich wie in der Wirtschaftspolitik, eine grundlegende Wende. Das dürfte allerdings kaum mit den Grünen zu machen sein.
Mit der SPD doch aber auch nicht, ehrlicherweise, Herr Frey. Die SPD hat genauso wie die Grünen ihre Vorschläge, nämlich auch Zurückweisungen an den deutschen Grenzen durchzuführen, abgelehnt.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Deswegen möchte ich ja auch keinen Koalitionswahlkampf führen, sondern wir konzentrieren uns auf das, was notwendig ist. Und beides, sowohl die Wende in der Wirtschaftspolitik wie auch in der Migrationspolitik, ist nicht nur objektiv notwendig, sondern wird von einer großen Mehrzahl der Menschen auch gefordert und unterstützt. Etwa im Bereich der Migrationspolitik sehen das etwa 80% der Deutschen so. Und deswegen möchte ich mich auch genau darauf konzentrieren und versuchen, mit einer Politik für die Menschen im Land ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.
Zu der anderen Politik, die Sie machen möchten, haben Sie angekündigt, dass Sie auch eine Reihe von Ampelgesetzen gerne revidieren wollen würden. Unter anderem das sogenannte Heizgesetz, also das Gebäudeenergiegesetz. Was soll denn genau revidiert werden in diesem Gesetz?
Also wir haben in der Tat eine ganze Reihe von Gesetzen aus dieser Legislaturperiode, die wir nicht akzeptieren können. Beim Gebäudeenergiegesetz und der Frage der CO2-Einsparung beim Heizen möchten wir vor allen Dingen uns auf die Zielsetzung vereinbaren, ohne allerdings den Menschen vorzuschreiben, wie diese Ziele zu erreichen sind. Und das beste Mittel auf diesem Weg ist eine konsequente CO2-Einsparung und CO2-Bepreisung mit der Konsequenz, dass die Menschen auch vorhersehen können, wie sich CO2-Preise in der näheren Zukunft entwickeln und daran ihre Investitionsentscheidungen festmachen können.
Aber es gehört doch zur Wahrheit, Herr Frey, dazu, dass das Gebäudeenergiegesetz in seiner Urfassung von der CDU-geführten GroKo auf den Weg gebracht wurde. Und damals in dieser Fassung stand schon ein Ölheizungsverbot ab 2026. Und was die jetzige Variante der Ampel angeht, dass ab 2045 keine Heizung mehr mit Erdgas und Erdöl betrieben werden dürfen, das hat doch auch mit der CDU zu tun. Denn es war doch eine CDU-geführte Regierung, die beschlossen hat, dass Deutschland bereits 2045 CO2-neutral sein soll. Also 5 Jahre vor dem Ziel der EU.
Also Tatsache ist, dass als der erste Vorläufer dieses Gebäudeenergiegesetzes beschlossen worden ist, wir eine mehrjährige Umstellungszeit im Bereich der Ölheizungen hatten.
Bleibt die CDU bei dem Ziel, dass Deutschland 2045 CO2-neutral ist?
Ich glaube, die Zielsetzung ist vollkommen richtig. Der Weg dahin, der muss gangbar beschrieben werden. Und da setzen wir nicht nur auf Vermeidung, sondern auch auf Nutzung und Verwertung von CO2.
Ein anderes Thema, an das die Union ran möchte, ist das Bürgergeld. Sie möchten es in seiner jetzigen Form abschaffen. Heißt das, Sie wollen zurück zu Hartz IV?
Also wir wollen zurück zu einem System, in dem es um Fördern und Fordern geht. Und der zweite Teil dieser Gleichung ist in den vergangenen Jahren systematisch zurückgeschnitten worden. Derzeit ist es aber so, dass wir 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland haben. Und davon sind 1,7 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter und nicht krank. Und das ist etwas, was wir nicht akzeptieren dürfen. In einem freien Land darf man sich selbstverständlich entscheiden, nicht arbeiten zu wollen. Aber man darf auf der anderen Seite nicht erwarten, dass die Gesellschaft das dann auch noch finanziert. Und deshalb sind wir hier für eine klare Konzentration auf das Wesentliche, auf die Unterstützung derer, die unsere Hilfe wirklich brauchen und auf ein Ende einer Sozialpolitik mit der Gießkanne.
Das heißt, Sie werden die Sanktionen verschärfen, weil an die Regelsätze werden Sie ja nur schwer ran können. Da gibt es verfassungsrechtliche Vorgaben, also härtere Sanktionen.
Ja, es wird um Sanktionen gehen und es wird auch um Zumutbarkeitsregeln gehen. Ich glaube, dass man sich nur sehr kurz auf die Frage der Zumutbarkeit einer bestimmten Arbeit konzentrieren darf. Nach einer bestimmten Zeit der Arbeitslosigkeit ist grundsätzlich jede Arbeit zumutbar und jede Arbeit ehrbarer, als nicht zu arbeiten.
Das heißt doch wieder die alten Hartz-IV-Regeln, jede zumutbare Arbeit anzunehmen. Wir haben jetzt über die Inhalte einer möglichen künftigen CDU-geführten Regierung gesprochen. Markus Söder ist bereits ganz woanders unterwegs. Er verteilt bereits fleißig Ministerposten. Also der Bauernpräsident ist für ihn gesetzt als Landwirtschaftsminister. Herr Dobrindt soll ein großes Ministerium bekommen. Herr Frey, ein bisschen früh für Postenverteilung im Kabinett, oder?
Ich glaube, dass es jetzt die Zeit ist, sich auf die Inhalte zu konzentrieren und alle anderen Fragen dann zu klären, wenn es an der Zeit ist.
Auf die Inhalte konzentrieren ist das eine. Das andere ist natürlich auch auf den Gegenkandidaten. Ein SPD-Kanzlerkandidat Boris Pistorius. Welche Konsequenzen hätte der denn für die CDU-Wahlkampfstrategie?
Ich finde, dass wir als Union extrem viel anzubieten haben. Mit Friedrich Merz einen erstklassigen Kanzlerkandidaten, der eben schon bewiesen hat, dass er nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft, im zivilen Leben sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat und der mit seiner internationalen Erfahrung auch in der Lage ist, beispielsweise einem amerikanischen Präsidenten oder auch anderen Staatslenkern in der Welt mit deutschen Positionen kraftvoll entgegenzutreten. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt.
Das haben Sie wunderbar gesagt, Herr Frey. Aber ein Wahlkampf gegen einen Kanzlerkandidaten Scholz, der jetzt gezeigt hat, dass er nicht in der Lage ist, eine Regierung bis zum Ende der Legislatur zu führen und zusammenzuhalten, der macht es einem Friedrich Merz doch einfacher.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Olaf Scholz ist natürlich das Sinnbild des Scheiterns dieser Koalition. Und insofern sind da die Dinge sehr klar. Aber ich will mal sagen, wenn ich mir die Arbeit von Boris Pistorius anschaue, dann sehe ich einen Bundesverteidigungsminister, der zwar wirklich einen Sinn für klare Worte und schöne Bilder hat, aber seine eigentliche Arbeit als Bundesverteidigungsminister, die lässt schon sehr zu wünschen übrig. Er hat sich jetzt in 3 Haushalten bemüht, den Einzelplan 14, den Verteidigungsetat, markant zu erhöhen. Er ist jedes Mal gescheitert. Trotz des Krieges in der Ukraine, trotz der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, ist es ihm nicht gelungen, den Verteidigungsetat entsprechend anzuheben. Und deswegen muss ich sagen, habe ich keine allzu große Angst vor einem möglichen Kandidaten Pistorius.
Ich sehe, die CDU ist auch bereit für Attacke auf Boris Pistorius in diesem Wahlkampf. Herr Frey, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Frau Rosenfeld, und Ihnen einen schönen Tag.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wird über Google gesprochen. Der Tech-Gigant aus Kalifornien hat ordentlich Ärger an den Hacken. Anne Schwedt in New York weiß mehr. Guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, Google muss vielleicht seinen Browser Chrome verkaufen. Das fordert zumindest das US-Justizministerium und nennt dafür kartellrechtliche Gründe. Und zwar soll sich Google ein illegales Monopol im Bereich Online-Suche aufgebaut haben. Google kontrolliert etwa 90% des Marktes und zahlte 2021 rund 26,3 Milliarden Dollar an Gerätehersteller, damit die Google-Suche als Standard eingestellt wird. Das Justizministerium fordert jetzt Maßnahmen, die möglicherweise dazu führen, dass der Google-Mutterkonzern Alphabet zerschlagen wird. Google hat schon angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen und bezeichnet das Vorgehen als radikale Agenda. Der Konzern argumentiert, dass die Nutzer ihre Suchmaschine aufgrund der Qualität der Ergebnisse wählen und nicht wegen irgendwelcher Zahlungen an Hersteller. Unter Experten gilt das Verfahren als Prozess des Jahrzehnts und könnte weitreichende Folgen für die Tech-Branche haben.
Auch der Ukraine-Krieg ist ein Thema an der Wall Street. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Ja, tatsächlich ging es gestern vorbörslich echt deutlich nach unten bei den Kursen an der Wall Street. Die Anleger befürchten eine Eskalation im Ukraine-Krieg, nachdem Präsident Joe Biden der Ukraine ja erlaubt hat, mit amerikanischen Langstreckenwaffen Russland direkt anzugreifen, anstatt sich nur zu verteidigen. Daraufhin hat Russlands Präsident Putin ja plötzlich den Begriff Nuklearwaffen in den Mund genommen. Anleger flüchteten dann in vermeintlich sichere Häfen wie Gold. Da gab es einen Anstieg von zwischenzeitlich 0,8%. Man muss aber auch dazu sagen, nach einem kurzen Schockmoment konnten sich die Märkte größtenteils wieder fangen und der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,4% und dann der Nasdaq ging sogar um 1% nach oben. Beides angetrieben durch die Vorfreude auf die Nvidia-Bilanzen heute nachbörslich. Der defensivere Dow Jones schloss allerdings mit einem Minus von 0,3%.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Das pralle, schillernde Leben von Cher in nur ein Buch zu packen. Darum hat die legendäre Sängerin ihre Autobiografie zweigeteilt. Der erste Teil mit über 400 Seiten ist dieser Tage in den USA erschienen und er erzählt die Kindheit und die frühen Jahre der heute 78-Jährigen. Cher berichtet in dem Buch und hier im CBS-Interview über ihre Mutter. Die Mutter war eine glamouröse, extravagante Frau. Sie sang in Clubs und war über ein halbes Dutzend Mal verheiratet. Und sie zwang ihre Tochter Cher, früh erwachsen zu werden. Eines Tages fragte die ewig klamme Mutter ihre kleine Tochter während einer Autofahrt, wie sie die Miete für die Wohnung zusammenbekommen sollten.
And one time we were driving in the car and she said, Cher, I don't know how we're going to pay the rent. What do you think? And I was there and I was like, okay, how is this going to work? How are we going to do this?
Dass sie als Kind früh erwachsen werden musste, sorgte dafür, dass Cher auf der anderen Seite als Erwachsene kindisch blieb. Bis heute.
You basically had to be a grown-up.
Yeah.
From the beginning. Yeah.
But I was also really childish, so it was just split personality.
Yeah.
Die Abnabelung von ihrer exzentrischen Mutter stand am Anfang der Karriere von Cher. Die Musik war der Taktgeber ihrer Emanzipation. Mit ihrem Ehemann, dem Songwriter Sonny Bono, eroberte sie die Charts. Doch auch von Sonny musste Cher sich emanzipieren und wieder lösen. Dem Mann, mit dem sie berühmt wurde und glaubte, die große Liebe gefunden zu haben, wie sie Mitte der 90er bei seiner Beerdigung sagte.
The first time I ever saw him, he walked in this room and I had never seen anything like him before in my life. Because he was Sonny a lot, way before we were Sonny and Cher. He had this thing about him and he walked into this room and I swear to God, I saw him and like everybody else in the room was just washed away in this kind of soft focus filter, kind of like when Maria saw Tony at the dance.
Über die Toten nur Gutes, was am Grab ihres Ex-Mannes noch galt, hat auf dem Buchpapier an Gültigkeit eingebüßt. Dort beschreibt Cher die Beziehung zu Sonny als toxisch und wirft ihm vor, sie um sehr viel Geld betrogen zu haben. Die Sunny Side of Life ist aber nur eine Episode in dem prallen Künstler-Dasein von Cher. Und von dem werden wir dann bald wohl im zweiten Teil ihrer Autobiografie erfahren. Den 80er Jahren, in denen Cher sich als Solosängerin neu erfand und auch auf der Leinwand Erfolge feierte. Für ihre Schauspielleistung im Film Mondsüchtig wurde sie mit dem Oscar ausgezeichnet. Cher, eine Frau, deren Wegbegleiter die Unabhängigkeit geworden ist. Finanziell und emotional. Sie gehe lieber mit einem guten Buch als mit einem Mann ins Bett, hat sie einmal gesagt. In Bezug auf Männer hatte ihre Mutter allerdings für Cher einen anderen Rat, trotz ihrer sensationellen Karriere. Heirate einen reichen Mann.
Settle down and marry a rich man.
Chers Antwort lautete,
and I said, Mom, I am a rich man.
Ich bin ein reicher Mann.
You know, it's like I don't have to marry one.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass es Moby Dick wirklich gegeben hat. Genauer gesagt gab es einen Walfisch, der am heutigen Tag im Jahre 1820 der Essex, einem 23 Meter langen Schiff, den Garaus machte und der die Inspiration für den Roman von Herman Melville war. Die Essex war ein Walfänger mit 19 Mann Besatzung. Monatelang war sie durchs Meer gefahren, von der Ostküste der USA bis in den warmen Pazifik, westlich der Galapagos-Inseln. Das Ziel? Die Erbeutung von Walfischen, aus deren Fett man damals Öl gewann und Fett für technische Geräte. Ein brutaler, archaischer, blutiger, aber lukrativer Job im endlosen Meer. Und plötzlich, nach Monaten der Suche, stieß die Essex tatsächlich auf eine Gruppe von Walen. Die Männer schrien und rannten an Deck umher und schossen mit Harpunen auf die Tiere, aber ein Wal nahm im rot gefärbten Wasser Anlauf und griff das Schiff an. Einer der überlebenden Schiffsmänner schrieb später auf, es war ein riesiger Pottwal, mit Abstand der größte, den ich bisher gesehen habe. Ein Bulle von 85 Fuß Länge und annähernd 80 Tonnen Gewicht. Ich sah ihn jetzt doppelt so schnell auf uns zuschießen, wie von Sinnen vor Wut und Rache gelüstet. Das Tier brachte die ach so stolze Essex zum Kentern. Die 19 Männer trieben auf kleinen Nussschalen durchs Meer. 3 ertranken, über ein halbes Dutzend verhungerten. Nur 8 überlebten. Aus der Geschichte der Essex machte Melville 3 Jahrzehnte später eine Schlüsselszene in seinem Roman Moby Dick. Vergeltung, Rache, ewige Arglist standen ihm an der Stirn geschrieben. Und allem Menschenwerk zum Trotz rammte der weiße Kloben dieser Stirn den Steuerbordbug des Schiffs, das Masten und Mannschaft taumelten. Manche warf es längelang hin aufs Gesicht. Drunten hörten sie den Wildbach des Wassers durch das Leck einströmen. So schildert Melville die Attacke des Weißen Wals auf das Schiff seines Protagonisten Kapitän Ahab. Zu Lebzeiten von Melville wurden nur 3000 Exemplare von Moby Dick verkauft. Erst in den 1920er Jahren fand der Roman ein breites Publikum. Ein Roman, der Walbulle im Karpfenteich der Literatur ist, wie ein Kritiker einmal schrieb. So oder so, Moby Dick ist die ewige Geschichte vom Leben auf und
unten im Meer, unten im Meer. Bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr als dieses Land, das oben sitzt, wo jeder schuftet und du schwitzt. Wir schwimmen besser hier im Gewässer unten im Meer.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Die Fische sind hier zufrieden, sie lieben das kühle Nass. An Land sind sie nicht zufrieden, da schweben sie hinter Glas. Es könnte noch schlimmer werden, du weißt, was dem Fisch passiert. Denn sollten sie hungrig werden,
wird Fisch importiert serviert.
Oh no! Unten im Meer, unten im Meer sind keine Tische, wo man die Fische frisst und verzehrt. Oben riskierst du deine Haut, unten sind Angelhaken out. Hier sind wir sicher, lachen und kriechen unten im Meer.
Unten im Meer,
unten im Meer. Bleib lieber nass, das Wasser macht Spaß. Was willst du denn mehr?
Was willst du denn mehr?
Mehr als im Meer erlebst du nie so eine schöne Harmonie. Immer gehabt hier, wir sind begabt hier unten im Meer. So toll spielt der Molch, der Kapitän spontan. Die Scholle auch was mit solchem Elan. Der Barsch spielt Appell, der Wellschlitter schnell. Die Flunde ist full of soul.
Yeah.
Der Rochen regiert, der Lachs musiziert. Und alles rotiert, den Bärs konzertiert. Die Sprotten sind flott, die Heringe hot. Der Bud bläst die Bude voll. Sogar die Wale, Mensch, Meier, alle unter dem Meer.